Willkommen zu KI-Köpfe. Ich bin Paul Elvers, Chief AI Officer der Funke Mediengruppe und ich spreche heute mit Dorothea Winter darüber, wie die Philosophie uns helfen kann, die KI besser zu verstehen. Viel Spaß mit der Folge. Liebe Dorothea, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Du bist Philosophin, Doktor der Philosophie, hast promoviert an der Humboldt-Universität zum Thema Intentionalität bei Nida-Rümelin und beschäftigst dich jetzt sehr intensiv unter anderem mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass wir genau darüber heute sprechen können.
Ja, ich freue mich auch immer wieder, dass überhaupt so ein Thema, was ja schon sehr spezifisch ist, in so einem bisschen öffentlicheren und größeren Rahmen diskutiert werden kann. Also danke dafür.
Ja, ich glaube unbedingt. Ich glaube, diese ganze Diskussion darüber, was eigentlich KI ist und was das für uns bedeutet, aus meiner Sicht braucht ganz dringend philosophische Perspektiven in dem Diskurs, weil sie uns, glaube ich, sehr helfen können, das besser zu verstehen. Deswegen, sehr schön. Ich möchte anfangen mit Sokrates. Ich glaube, weil man, wenn man in der Philosophie sozusagen startet, dann fängt man eigentlich immer mit Sokrates an. Also gibt eigentlich, glaube ich, keinen schöneren Startpunkt. Du hast, habe ich gesehen, vor kurzem angekündigt, dass du einen Vortrag halten wirst zu dem Thema oder zu der Frage, kann eine KI weise sein? Und ganz so ein bisschen Kontext zu geben, Sokrates, griechischer Philosoph, berühmt unter anderem für seinen Ausspruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, was er so nicht niedergeschrieben hat, aber von Plato uns eben überliefert wurde und eigentlich ja ausdrückt, dass ja seine Form der Weisheit darin bestand, auch zu erkennen, dass er an gewissen Punkten unwissend ist und auch andere, die vermeintlich Wissen besitzen, ihrer Unwissenheit zu sagen, im Dialogischen sozusagen diese Unwissenheit offengelegt hat oder die Widersprüchlichkeit auch vielleicht in der Argumentation. Vielleicht kannst du uns ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Frage oder auf die Antwort geben oder eine kleine Antwort auf die Frage geben, ob eine KI dann weise sein kann.
KI kann nicht weise sein. Aber KI kann intelligent sein. Und das ist vielleicht erstmal überraschend, weil die meisten Philosophinnen oder die meisten in der öffentlichen Debatte sagen, künstliche Intelligenz, das ist ja schon ein völlig falscher Begriff, weil KI-Systeme nicht intelligent sein können. Und das sehe ich ein bisschen anders. Ich muss auch so fair sein, ich habe das noch vor wenigen Jahren auch noch anders gesehen und dachte auch, das ist ein völlig verfehlter Begriff, das ist eine falsche Kategorie, dass wir von Intelligenz im Zusammenhang mit KI-Systemen sprechen. Und da muss ich aber auch wieder bei Sokrates sein, ich weiß, dass ich nichts weiß und manchmal ändern sich eben auch die Informationen und auch die Einschätzung. Und bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass KI-Systeme, so wie wir Intelligenz definieren, dieser Definition entsprechen. Und es gibt auch schon erste empirische Studien, die zeigen, dass, ich meine, also Intelligenz wird ja mit dem IQ bemessen und da gibt es ja 1000 verschiedene Möglichkeiten, wie dieser IQ gemessen werden kann. Und dass aktuelle KI-Systeme von, also natürlich sind es Sprach-KIs, LLMs, dass diese einen IQ zwischen 135 bis 155 erreichen.
Was sehr hoch ist.
Das ist sehr hoch. Das ist statistisch mehr, als wir hier im Raum haben. Wir sind natürlich überstatistisch. Aber rein statistisch ist KI klüger als wir beide.
Ja.
Intelligenter.
Okay. Wenn du sagst, KI ist intelligent, was heißt denn eigentlich Intelligenz für dich?
Es gibt natürlich 1000 Definitionen von Intelligenz. Mhm. Aber wenn man die mal alle so zusammennimmt und irgendwie mal versucht, daraus aus diesem ganzen Konglomerat eine Definition zu fassen, dann ist Intelligenz im Grunde das Lösen von Problemen und dass man komplexe Inhalte versteht, wie auch immer dann Verständnis wiederum definiert werden kann, und dass man aus Erfahrung lernen kann. Das sind die drei Merkmale von Intelligenz. Und mit dieser Intelligenzdefinition sind wir sehr lange sehr gut gefahren. wir definieren ja auch so, unsere Rechtspraxis basiert auf Intelligenz, dass man irgendwie zurechenbar ist oder nicht. Wir schreiben das Tieren zu. Manche Tierarten sind wohl intelligenter als andere. Also es ist auch eben graduell, das ist nicht wie ein Lichtschalter, entweder ist man intelligent oder nicht, sondern man kann ein bisschen intelligenter sein oder ein bisschen weniger. Und jetzt auf einmal haben wir aber gesehen, dass KI-Systeme diese Tests auch erfüllen. Und jetzt sagen wir auf einmal so, Abbruch, das ist gar nicht Intelligenz. Das ist was ganz anderes. Und das finde ich auch unter wissenschaftlichen Aspekten keine faire Praxis. Weil wenn wir sagen, das ist Intelligenz und KI-Systeme das erfüllen können, dann müssen wir sagen, KI ist intelligent.
Ja, das genau ist, glaube ich, dann nur eine stringente Argumentation am Ende.
Danke.
Trotzdem, glaube ich, geht es vielen Menschen so, dass sie mit einer KI interagieren und vielleicht auch doch zu dem Schluss kommen, die kann jetzt zum Beispiel eine Mathematikaufgabe lösen, die kann, also sagen wir mal so, die KI erfüllt genau all diese Kriterien, aber trotzdem haben viele Menschen das Gefühl, das ist nicht das Gleiche, wie so ein Mensch sozusagen intelligent ist.
Mhm. Weil menschliche Intelligenz so viel mehr ausmacht, zumindest so, wie wir es meistens fassen. Also eigentlich meistens, wenn wir von Intelligenz sprechen bei Menschen, meinen wir sowas wie Bewusstsein, Intentionalität. Wir meinen manchmal auch emotionale Intelligenz, gibt es ja auch als Begriff. Und wir meinen eigentlich unsere Gesamtheit als Mensch, aber sagen dann das Intelligenz. Und von daher ist, glaube ich, diese Einschätzung der meisten Leute richtig und auch das Unbehagen, dass man sagt, ja, die können sehr gut rechnen und Sachverhalte komplexer darstellen, als wir das meistens können oder schneller oder effizienter, aber es ist doch nicht das Gleiche. Und ich glaube, da sind wir genau am springenden Punkt, weil es ist nicht das Gleiche. KI-Systeme sind intelligent, aber sie haben kein Bewusstsein. Zumindest so, wie ich Bewusstsein fasse. Und ich glaube, das ist ein kategorialer Unterschied, der sich jetzt auch nicht in ein paar Jahren lösen wird. Sondern ich spreche das KI-System prinzipiell ab. Und nicht nur zum aktuellen Status quo des technischen Standes.
Was macht denn diesen Unterschied für dich aus? Also was hat der Mensch mehr im Sinne von Bewusstsein, was die KI nicht hat?
In der Philosophie spricht man davon Qualia. Das ist eigentlich so ein subjektives Erleben, was man auch nicht so ganz definieren kann, was da jetzt alles reinfällt und was nicht. Aber damit ist gemeint, dass wenn ich jetzt ein Musikstück höre, wenn du mir zum Beispiel was auf dem Klavier vorspielst, dann kann ich vielleicht, wenn ich ein bisschen geschulter bin, hören, ob das jetzt eine Oktave ist oder welcher Ton das ist im besten Fall. Ich erkenne vielleicht das Stück. Aber vor allem habe ich ein subjektives Erleben dessen, was Musik ist. Es gefällt mir vielleicht. Ich finde es vielleicht schrecklich, wie du spielst. Ich habe eigentlich Emotionen. Ich habe auf jeden Fall diese Qualia, was man eben in der Philosophie damit meint. Und das können KI-Systeme nicht haben. Die können zwar erkennen, wenn man sie trainiert mit den erforderlichen Daten, welches Musikstück es ist. Die können auch erkennen, welche Noten es sind. Aber allein, dass wir erkennen, was Musik ist und was Töne ist, das braucht schon eben die menschliche Urteilsfähigkeit. Und das kann KI nicht.
Okay. Und das kann sie aus deiner Sicht prinzipiell nicht erreichen?
Genau. Ich sage, sie kann das prinzipiell nicht erreichen. Da gibt es natürlich tausend andere Philosophinnen und andere Menschen, die das anders sehen und die sagen, die tun doch so, als hätten sie ein Verständnis oder ich kann mit einem KI-System genauso kommunizieren, wie ich das mit dir kann.
Ja.
Ich kann keinen Unterschied mehr feststellen und sie löst in mir genau das Gleiche aus wie menschliche Interaktion. Warum sollte sie kein Bewusstsein haben? Also die Position gibt es schon auch.
Das wäre tatsächlich direkt meine Anschlussfrage, weil so erleben wir die KI, glaube ich, in vielen Momenten schon, dass sie eben in der Interaktion mit uns uns so vorkommt, als würde sie eigentlich genauso handeln, genauso denken, vielleicht sogar fühlen. Uns verstehen, Verständnisse zeigen, also wenn wir mit der KI über unsere, weiß ich nicht, Erlebnisse, Erfahrungen, Ängste, Probleme vielleicht sprechen, dann kann sie sozusagen das schon erstaunlich gut, dass sie einem das Gefühl gibt, die Interaktion ist eigentlich nahezu so, wie wir das eigentlich nur erleben mit Menschen oder mit Lebewesen, die ein Bewusstsein haben.
Ja. Und das schon ziemlich lange. Ja. Also da in dem Zusammenhang gibt es ja den Turing-Test, der 1950 schon entwickelt worden ist, wo es darum geht, ob wenn ich vor einem Computer sitze, überhaupt noch unterscheiden kann, ob ich mit einer anderen Person, also einem Menschen interagiere oder einer KI. Und fast alle großen Sprachmodelle erfüllen den Turing-Test. und das schon lange.
Ja.
Das heißt, ich kann das nicht auseinanderhalten. Und diese Position wird in der Philosophie Behaviorismus genannt. Das heißt also, dass wenn sich etwas so verhält, als ob, dann hat es das auch. Also wenn du dich so verhältst, als würdest du jetzt gerade glücklich sein, dann sage ich, du bist glücklich. Mhm. Wenn du jetzt gerade dich so verhältst, als würdest du verstehen, was ich sage, dann verstehst du es. So.
Ja.
Und das ist eben auch in Bezug auf KI die Position, die da vertreten wird. Die tun ja so, als ob, oder was heißt, sie tun so, sie wirken so, dann haben sie wohl auch diese mentalen Zustände, dann haben sie wohl auch Bewusstsein.
Mhm. Jetzt, wenn man jetzt annimmt, Bewusstsein ist eben etwas, was nur Menschen haben, und das ist, hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie es sich anfühlt, etwas zu erleben, dann ist das manchmal auch eine unbefriedigende Antwort, mhm, weil zumindest mir geht's so, ich weiß eigentlich gar nicht, was das genau sein soll. Also kann man das messen, fühlen? Und das ist sicherlich auch eine Perspektive, die man einnehmen könnte, zu sagen, das können wir ja gar nicht beobachten, das können wir ja gar nicht sehen. Es gibt, also was soll diese Qualia sein? Was ist deine Antwort darauf?
Also jetzt bist du wirklich am Kernproblem der Philosophie, weil das ist wirklich die Frage, die eigentlich seit 2000 Jahren genauso gestellt wird. Woher weiß ich überhaupt, dass du überhaupt was wahrnimmst? Das ist das Problem der dritten Person. Woher weiß ich überhaupt, was ich genau wahrnehme und wie sich das, ob das sich wirklich so anfühlt, wie es anfühlt, oder ich nicht einfach nur getäuscht werde von was auch immer oder wem auch immer? Und woher weiß ich, dass KI-Systeme das nicht haben? Und das kann man nicht empirisch überprüfen. Das wird seit Jahrzehnten, Jahrhunderten versucht, dass man sagt, ah, diese Anzeichen, und dann scheint es wohl auf irgendwas zu sprechen. Aber das reicht nicht. Wir können empirisch nicht messen, woher dein subjektives Erleben kommt und woher mein subjektives Erleben kommt, sondern in meiner Theorie zumindest spreche ich es einfach Menschen zu, normativ zu, und KI-Systemen normativ ab. Und ich meine auch, gute Gründe zu haben, weil warum stellst du mir nicht die Frage, ob der Stuhl, der hier im Raum vor uns steht, ob der ein Bewusstsein hat? Warum stellst du es bei KI-Systemen? Ich kann es bei beiden genauso wenig begründen. Ich kann nicht begründen, warum der Stuhl morgen nicht auf einmal sagt, ich will und ich denke.
Aber der Stuhl kann mir keine Antworten auf meine Probleme geben.
Genau. Aber ja, ich glaube, das hängt alles damit zusammen, wie wir die Welt definieren. Wenn ich zum Beispiel einen Dartpfeil nehme, mhm, und auf eine Zielscheibe werfe, dann könnte ich entweder so definieren, dass ich sage, ah, das kann ich vollumfänglich beschreiben. Ich kann das durch den Luftwiderstand beschreiben, warum der jetzt dorthin geflogen ist. Ich kann durch die Schwerkraft beschreiben, warum der jetzt genauso geflogen ist. Was gibt's noch naturwissenschaftlich? Auf jeden Fall, ich kann es naturwissenschaftlich, ja, vollumfänglich beschreiben, wie dieser Pfeil in die Zielscheibe kommt. Und so ist auch bei KI-Systemen, dass ich vollumfänglich beschreiben kann, warum die Systeme zu dem jeweiligen Output kommen. Und das selbst bei den sogenannten Blackbox-Systemen. Selbst da ist es der Fall. Was ich aber nicht kann, ist bei uns Menschen das vollumfänglich mit naturwissenschaftlichen Methoden beschreiben, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst, warum du fühlst, was du fühlst. Und das ist, glaube ich, der kategoriale Unterschied.
Das heißt aber, prinzipiell kannst du auch nicht ganz ausschließen, dass nicht eine KI vielleicht auch sowas wie Bewusstsein hat.
Also ich schließe es prinzipiell aus, aber ich kann es nicht beweisen.
Okay.
Ja.
Du sagst, KI ist intelligent, aber sie hat kein Bewusstsein. Mhm. Es gibt noch ein zweites Konzept neben der künstlichen Intelligenz, die, wo ich jetzt mal sagen würde, du wahrscheinlich mitgehst, dass es eigentlich ein passendes Konzept ist, um diese Technologie zu beschreiben. Und das ist die allgemeine künstliche Intelligenz, mit der eigentlich die Vorstellung verbunden wird, dass es noch einen weiteren Zustand gibt, eine Weiterentwicklung der KI-Systeme, die so umfassend und so wirkmächtig ist, dass sie, ja, und das ist jetzt die Frage, was sie dann genau eben alles kann, aber die sozusagen noch mal in einem vollumfänglicheren Zustand eben menschliche Fähigkeiten besitzt. Mhm. Wie blickst du auf dieses Konzept?
Also wenn es darum geht, dass wir so eine AGI entwickeln, also eine allgemeine Super-KI, die alles kann, was wir Menschen können, ist es fehlgeleitet. Ich glaube, das ist so ein anthropomorpher Fehlschluss, dass wir wollen, dass wir auf einmal wie so einen künstlichen Menschen erschaffen, der sowohl Auto fahren kann, der sowohl theoretisch Hautkrebs erkennen könnte und der dann auch noch mir ein Essay schreiben kann. Aber warum sollten wir das überhaupt machen? Wir haben doch autonome Fahrzeuge, zumindest in der Entwicklung derer. Wir haben KI-Systeme, die Hautkrebs erkennen können, besser als menschliche Ärzte, Ärztinnen. Und wir haben auch Chatbots, die irgendwie, okay, gute, je nachdem, was ich da bei meinen Studierenden so abbekomme, Essays schreiben können. Aber warum sollte ich diese ganzen verschiedenen Expertinnen-Systeme zu einem zusammenfassen wollen? Also ich verstehe schon das Ansinnen gar nicht. Ich kann es psychologisch verstehen, dass wir da Lust drauf haben. Und das versuchen wir Menschen ja schon seit der Antike, wollen wir die ganze Zeit so kleine Menschen bauen, keine Roboter. Das ist wirklich nichts Neues. Aber so rational fallen mir da wenig Gründe, warum wir das machen sollten, ein.
Mhm. Was glaubst du, warum es dieses Konzept überhaupt gibt?
Weil wir Menschen schon immer einer Hybris verfallen. Weil wir schon immer Dinge vermenschlichen, die nicht menschlich sind. Wir sehen im Mond ein Gesicht und reden vom Mann im Mond. Wir sprechen auch in unserer Alltagssprache darüber, dass das Auto bockt oder die Kaffeemaschine heute nicht will und sowas. Mhm. Und da ist es uns natürlich offensichtlicher, dass es nur Metaphern sind und die Kaffeemaschine nicht wirklich heute keine Lust hat oder keine Lust auf mich hat, sondern da wohl irgendwas Technisches ist. Und bei KI-Systemen ist halt nicht mehr ganz so offensichtlich und deswegen vermenschlichen wir da mehr. Aber es ist eigentlich nicht neu, dass wir das machen.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das Konzept der künstlichen Intelligenz beschreibt eigentlich ganz gut diese Art der Algorithmen, weil sie eben über Intelligenz auch verfügen. Dass der AGI ist sozusagen aber ein bisschen ein Fehlschluss. Aber was ich mich schon frage ist, also oder ich versuche einmal meinen Gedankengang dazu zu beschreiben. Wenn wir annehmen, das ist eine adäquate Beschreibung der künstlichen Intelligenz, dann braucht es ja vielleicht gar nicht so einen AGI-Begriff, weil da kommt dann ja gar nicht mehr. Trotzdem glaube ich, dass viele damit das eben ausdrücken, dass zumindest die Erwartungshaltung ist, dass wir noch gar nicht am Ende dieser Entwicklung sind und dass da doch etwas passiert, etwas geschieht, etwas entwickelt wird, was auch, glaube ich, nicht nur Hoffnung sozusagen mit sich trägt, sondern auch große Ängste, auch Dystopien zum Teil, dass diese Systeme eben so mächtig werden, dass sie sozusagen auch nicht mehr kontrollierbar sind. Ja?
Ja.
Wie blickst du denn darauf? Das ist auch etwas, was wir, glaube ich, noch gar nicht besprochen haben. Wir waren jetzt beim Thema Intelligenz, Bewusstsein. Jetzt kommt, glaube ich, noch der Wille sozusagen mit dazu.
Ja, ich glaube, das ist vor allem, was du ansprichst, sind die KI-Narrative, die existieren.
Mhm.
Und die sind in hohem Maße eigentlich durch Science-Fiction beeinflusst. Lässt sich auch empirisch nachweisen durch verschiedene Wellen, welcher Film jeweils rauskam, welche Debatten dann in den Medien geführt worden sind. Und das finde ich sehr spannend, weil wir, wie gesagt, dieses menschliche Bedürfnis danach haben, dass KI zu so einer Super-AI wird, die die Weltherrschaft an sich reißen könnte. Und vielleicht werden wir dann gerettet von irgendjemandem wie Tom Cruise oder so, der dann dem entgegenwirkt. Aber die Gefahr sehe ich nicht. Aber sie wird uns die ganze Zeit vorgelebt durch halt verschiedene Bücher und Filme und Narrative, die existieren. Und die wirkliche Gefahr sehe ich darin, dass wir über diese bisschen weltverschwörerischen Dystopien sprechen und nicht über die realen Gefahren, die durch KI in unsere Welt kommen und die unseren Alltag bestimmen und bestimmen werden. Und die sehe ich wirklich massiv, aber ich habe nicht Angst davor, dass irgendwann irgendein KI-System uns alle unterjochen wird und wir keine Möglichkeit mehr haben, es auszuschalten.
Glaubst du, dass eine KI einen Willen haben kann?
Ich sage nein. Weil das Intentionalität erfordern würde.
Was ist Intentionalität?
Ja, gute Frage. Intentionalität ist, dass man sich gerichtet auf etwas beziehen kann. Also ich kann jetzt gerade, wenn ich mich hier durch den Raum blicke, kann ich entweder überlegen, ob ich auf deine Hände schaue oder ich kann auf das Mikrofon mein Bewusstsein lenken. Und das ist eigentlich im Grunde Intentionalität. Also dass ich einfach so einen mentalen Zustand auf etwas bewusst richten kann. Und das Schöne ist ja, und damit hängt es auch wieder mit freien Willen zusammen, ich kann das einfach aus mir selbst heraus machen. Und du kannst es einfach aus dir selbst heraus machen. Also wenn wir beide in ein stilles Kämmerlein eingeschlossen werden jeweils, in der komplett gleichen Situation, könnten wir uns komplett anders verhalten, weil wir sowas wie einen freien Willen haben. Und das spreche ich KI-Systemen grundsätzlich ab. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, aber eigentlich basiert zum Beispiel unsere komplette Rechtspraxis darauf, dass wir diesen freien Willen Menschen zusprechen. Wenn ich sage, du bist verantwortlich dafür, wenn du mein Auto gegen die Wand fährst, weil du hättest dich anders verhalten können. Du hättest nicht mit dem Auto so fahren müssen, dass du gegen die Wand fährst.
Ja.
Also wenn wir den freien Willen aufgeben, das ist vielleicht eine sehr akademische Debatte, die man dafür führen kann, aber das hätte wirklich maßgebliche Folgen für unseren Alltag. Und auch wenn wir KI-Systemen diesen freien Willen zusprechen würden. Mhm.
Dann wären zum Beispiel eine KI auch sozusagen, wie sagt man, rechtsmündig,
ja?
strafmündig?
Ja.
Ja. Ja.
Mhm. Wobei es da in der, also da bin ich natürlich keine Expertin, aber da gibt es schon sehr interessante Konzepte, ob man KI-Systemen quasi eine juristische Personenstatus zusprechen möchte, weil man das ja gar nicht braucht, dass man eigentlich eine natürliche Person sein muss, um irgendwie in der Form haften zu können. Aber das jetzt nur am Rande.
Das heißt, wir haben schon mal zwei, würde ich sagen, wesentliche Unterschiede herausgearbeitet zwischen den LLMs, dem KI-System und den Menschen.
Mhm.
Den Willen, den freien Willen und das Bewusstsein.
Ja. Wobei das Bewusstsein ist das zugrunde liegende. Also ich glaube, das, was uns wirklich unterscheiden, da folgen dann eben diverse andere Sachen, auch sowas wie, dass wir uns moralische Fragen stellen können oder vielleicht auch sogar sinnvoll beantworten können, dass wir soziale Wesen sind. Alles folgt eigentlich daraus, dass wir Bewusstsein haben und KI-Systeme das nicht haben, meiner Meinung nach.
Ja. Man könnte natürlich jetzt auch dagegen argumentieren und sagen, das mit dem freien Willen ist eine Illusion und im Grunde ist eigentlich alles, was wir machen, kausal deterministisch und dass du und ich in dem Raum uns unterschiedlich verhalten, das hat halt eben zugrunde, dass wir sozusagen eine unterschiedliche biologische Konstitution haben, unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht haben und dementsprechend sozusagen uns anders verhalten.
Ja, wir haben hier gerade dann quasi die Clash der Menschenbilder.
Ja.
Ich vertrete ein humanistisches Menschenbild, das eben sowas wie einen freien Willen und Bewusstsein nur bei Menschen sieht und nicht bei irgendwelchen anderen Gegenständen oder Tieren, vielleicht ist immer eine besondere Frage. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist ja dann eigentlich so ein mechanistisches Weltbild, dass wir sagen, wir Menschen sind ja auch nicht mehr als nur sehr komplexe Maschinen, die eigentlich sich immer nur so verhalten können, wie sie müssen. Wir haben gar nichts. Ja.
Mhm. Wenn wir jetzt dem aber folgen und sagen, sowas wie einen freien Willen hat keine KI, dann können wir vielleicht ja auch diese Narrative, diese sehr dystopischen Narrative zur Seite legen und uns im Kino angucken, aber für die eigentliche Diskussion darüber, was eigentlich mit oder durch KI passieren könnte, können wir dann das getrost, müssen wir das nicht mehr berücksichtigen.
Ja, ich finde, das ist was für die Kunst. Und da ist es super gut aufgehoben, egal in welcher Kunstform. Und da will ich es weiter sehen und hören und was noch riechen, stimmt nicht. Sehen und hören.
Ja.
Aber in der wissenschaftlichen, in der öffentlichen Debatte bin ich ein bisschen müde davon. Zumal die ja auch oft diese weltverschwörerischen, dystopischen KI-Narrative durch Privatunternehmen gefördert werden oder überhaupt erst irgendwie in die Welt gebracht werden. Also so ein Elon Musk oder Zuckerberg auf einmal hauen die ganze Zeit solche Thesen raus und meiner Meinung nach auch ganz bewusst, um die Debatten halt von den eigentlichen Problemen wegzulösen oder um sich selbst auch so in dieser Rolle zu gefallen, dass sie irgendeine Form von Avantgarde sind, die jetzt eben eigentlich verstehen, was die KI-Systeme können und was nicht.
Wenn das eigentlich nicht das Bedrohungsszenario ist, die große Dystopie, die AGI, die alles kann und uns beherrschen wird, was ist dann das eigentliche Problem mit der künstlichen Intelligenz?
Ein Kernproblem der KI ist meiner Meinung nach, dass wir so tun, als wären diese Systeme neutral. Als wird das, was da rauskommt, wahr sein. Und das ist es nicht. Und das ist leider egal, in welcher Anwendungsmöglichkeit, also sowohl im medizinischen Bereich als auch in der ganzen Textproduktion, autonomes Fahren, überall ist das der Fall. Also wenn du mir jetzt etwas sagst, dann habe ich immer im Hinterkopf, dass das ja auch nur irgendwie deine Position sein kann und ich überprüfe sie im besten Fall. ich weiß nicht, ob du dich an deine Schulzeit erinnerst, aber wenn man da eine schlechte Note irgendwie in der mündlichen Prüfung oder so bekommen hat, dann hat man immer als erstes, kam dann die Freundin und haben gesagt so, ja, aber die Frau Müller, die mag dich ja nicht so, oder irgendwie der Herr Schmidt, der ist ja eh immer ein bisschen komisch oder sowas.
Ja.
Also wir haben es immer auf dem Schirm.
Ja.
Und bei KI-Systemen auf einmal tun wir so, als ob das wahr wäre, nur weil etwas statistisch errechnet worden ist. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die ich aktuell sehe.
Okay. Natürlich, KI kann halluzinieren, die kann sozusagen Fehler machen. Auch wenn man sieht, dass eigentlich die Halluzinationen weniger werden und die Modelle immer besser werden, auch faktisch richtige Antworten zu geben. Gleichzeitig kann Neutralität natürlich oder die vermeintliche Neutralität auch eben in die moralische Dimension sozusagen abdriften. Also geht es dann gar nicht mehr nur um Wahrheit, sondern auch, was ist richtig. Mhm. Was würdest du sagen, ist sozusagen das größere Problem? Mhm. Das ist sozusagen die vermeintlich moralische Richtigkeit, die uns vorgehalten wird, oder ist es eher sozusagen, dass wir glauben, Dinge sind wahr und dabei sind sie es gar nicht.
Ich glaube, es sind eigentlich zwei Medaillen. Nee.
Zwei.
Ich glaube, das sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille.
Ja.
Weil beides eigentlich auf so einer Überhöhung von KI-Systemen basiert. Mhm. Egal, ob es bei moralischen Fragen oder bei irgendwelchen naturwissenschaftlichen oder vermeintlichen anderen Fakten basiert. Wir tun so, als würden diese KI-Systeme das wissen. Wir verkennen, dass das immer auf irgendwelchen Daten basiert, die biased, das heißt verzerrt sein können, die ja immer nur auf der Vergangenheit beruhen können, dass ja auch jede statistische Prognose der Zukunft auf der Vergangenheit im Grunde basiert und nicht sagen kann, ob das wirklich genau so eintrifft.
Ja.
Und das ist natürlich bei moralischen Fragen oder bei den moralischen Themen, die in diese KI-Systeme versucht werden einzuprogrammieren, irgendwie ein bisschen offenkundiger, aber es ist überall so. Und das ist auch, was ich immer wieder spannend finde, wenn man sich mal mit so Chatbots ein bisschen unterhält oder da auf jeden Fall irgendeinen Output generieren will, vielleicht so neutraler ausgedrückt, dann sind ja oft sehr gut und sehr richtig die Antworten und werden immer besser, wie du ja auch schon gesagt hast. Aber so immer mal wieder kommt da ja so ein Output, der ja völlig absurd und verkehrt ist. Mhm. Also und da sieht man den Unterschied zwischen menschlichem Verständnis und maschineller statistischer Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen zwar oft nicht so richtige Antworten geben können, aber zumindest in die richtige Richtung gehen, weil wir ein Grundverständnis haben. Mhm. Und das fehlt KI-System.
Ja. Es gibt ja dieses Konzept der Jagged Intelligence sozusagen. Also, dass KI im Prinzip in manchen Bereichen extrem gut ist, extrem fähig ist, die menschlichen Kompetenzen bei Weitem überschreitet. Also, KI kann sozusagen mathematische Operationen für mich ausführen, da komme ich überhaupt nicht mehr hinterher, in der Zeit und in der Komplexität diese Probleme lösen. Oder auch verfügt über das Wissen, sozusagen das gesamte Wissen, was in allen Wikipedia-Artikeln enthalten ist, die sozusagen mein Gedächtnis gar nicht beinhalten könnte. Und gleichzeitig sind es dann oft triviale, einfache Aufgaben, an denen sie dann verzweifelt und eben dann auch unwahr oder vielleicht auch einfach fehlerhaft dann Antworten gibt. Was glaubst du denn? Also du sagst ja, wir müssen da irgendwie einen besseren Umgang mit finden, aber ist es nicht total schwierig und also wie soll man einen Umgang finden mit diesem System, dem wir Intelligenz zuschreiben, wo wir merken, in manchen Bereichen ist es phänomenal gut, also übersteigt eigentlich alles, was wir jemals konnten als Menschen und in anderen Bereichen ist es dann wieder vollkommen verkehrt. Wie soll man denn damit umgehen?
Mhm. Ja. Die EnduserInnen können damit sehr schwer umgehen, weil die Systeme ja so gebaut werden. Das fällt ja nicht vom Himmel, dass ChatGPT genau so kommuniziert wie ein Mensch. Das ist ja alles bewusst so einprogrammiert und das muss man sich klar machen. Das heißt also, wenn ich da irgendwas, keine Ahnung, auch was ja anscheinend jetzt sehr viel junge Menschen, noch viel jünger als wir, machen, dass sie mit Chatbots das so als Therapieersatz verwenden, dann ist das völlig verständlich und das spreche ich auch diesen Menschen nicht ab, dass sie sich da verstanden fühlen und es ihnen subjektiv hilft in dem Moment. Aber das Problem ist, dass quasi versucht wird, gesellschaftliche, soziale, politische Fragen versucht werden, technisch zu lösen. Und das ist das Kernproblem. Also, dass wir da versuchen, quasi uns irgendwie so ein Gegenüber zu schaffen, der zum Beispiel, und das ist eben bei diesem Therapieersatz oder Freundesersatz von Chatbots ein Riesenthema, dass man da jemanden hat dann wohl, also jemand, auch alles in Anführungszeichen, der einem nicht widerspricht, der 24/7 verfügbar ist, dem man alles öffnen kann und so weiter und so fort. Und dass wir ja im echten Leben das zum Beispiel nicht mehr aushalten. Du kannst mir jederzeit widersprechen. Du kannst mir jetzt jederzeit sagen, so absoluter Blödsinn, was du da gerade sagst, hör auf damit.
Ja.
Und das macht KI nicht. Ja. Oder ich kann es zumindest einhegen. Und da sehen wir, wir haben so gesellschaftliche Probleme und Personen haben da irgendwelche Bedürfnisse und versuchen das dann technisch zu lösen.
Das liegt also dann eher in der Verantwortung derjenigen, die diese Systeme designen, deiner Meinung nach?
Mehr Verantwortung. Jeder hat Verantwortung. Sogar wir beide haben in dem Moment Verantwortung, wenn wir einen Prompter eingeben. Dessen muss man sich bewusst sein. Mhm. Man hat auch als Individuum Verantwortung, aber natürlich nur einen Bruchteil. Der Großteil der Verantwortung liegt natürlich bei den Unternehmen und liegt natürlich bei der Politik, die diese Unternehmen viel stärker regulieren muss oder müsste. Und das geschieht nicht.
Was ist aus deiner Sicht da das Wichtigste?
Regulierung, wirklich.
Regulierung?
Ja, Regulierung. Aufklärung kommt noch dazu, dass wir viel.
Aber was sollte reguliert werden? Also
Daten, Datenschutz. Es ist nicht sexy und es ist sehr nervig in Deutschland über Datenschutz zu sprechen. Ich verstehe das. Aber es ist, Daten ist das neue Gold. Das ist ausgelutschter Satz, aber es stimmt. Daten ist das neue Gold. Und diese ganzen KI-Unternehmen basieren einfach nur auf Informationen in Form von Daten. Und wir müssen viel mehr Datensouveränität erlangen. Und das Kind ist noch nicht ganz in den Brunnen gefallen, aber es ist schon sehr weit unten. Und es ist auch durch die EU-Richtlinien nicht in der Form gedeckt.
Und gleichzeitig sehen wir ja auch, die KI ist in den Händen einiger weniger Tech-Unternehmen, die auch in den meisten Fällen nicht aus Europa kommen, sondern aus China oder auch in den USA. Auch das erschwert es ja sozusagen, vielleicht auch einen andersartigen Umgang dann damit zu finden.
Genau. Und das Kernproblem da ist, dass versucht wird, national, vielleicht ein bisschen international durch EU, globale Player irgendwie versucht wird einzuhegen. Und das klappt natürlich nicht. Mhm. Das also zumindest in der aktuellen Form nicht. Und die ethische Frage dabei ist, wer profitiert von den Systemen und wer trägt die Kosten? Es gibt erste Theorien, die sagen, wir haben einen digitalen Kolonialismus. Das heißt, dass der globale Norden davon profitiert, von, das geht dann in verschiedenen Bereichen, von Clickworkern im globalen Süden, von Rechenzentren, von Grundwasser. Und das kann man aber eigentlich inzwischen meiner Meinung nach nicht nur quasi so eine Nord-Süd-Achse machen, sondern wir können das eigentlich auf verschiedene Bevölkerungsgruppen ausweiten. Man muss sich mal die Frage stellen, wer profitiert? Es sind natürlich paar wenige wirtschaftliche Unternehmen, die maßgeblich davon einen Vorteil haben. Und wir alle haben einen kleinen Nutzen dadurch, dass wir irgendwelche Systeme nutzen können, die uns vielleicht eine E-Mail schneller schreiben lassen oder ein Kochrezept schneller raussuchen. Mhm. Aber wir alle tragen die Kosten in viel höherem Maße.
Mhm. Ja. Was würdest du denn dann aber konkret, du hast jetzt Daten als ein Thema der Regulierung angesprochen. Gibt es auch etwas, wo du denkst, das müsste sich sozusagen wesentlich in der Art und Weise, wie diese Systeme gestaltet und konzipiert sind, ändern?
Ja, also da sind wir jetzt irgendwie bei ein bisschen politischer Theorie und Staatsform. Aber was sich grundsätzlich ändern müsste, ist, dass diese Systeme nicht nur zur Gewinnmaximierung von privatwirtschaftlichen Unternehmen eingesetzt werden. Es gibt ja schon länger die Rufe schon fast nach sowas wie KI in öffentlicher Hand. Ich weiß nicht, ob das letzte Wort ist, ob das wirklich so umsetzbar ist, aber sowas wäre zum Beispiel mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und natürlich auch sowas wie Open Data und all das, das ist, glaube ich, schon mal alles geht in die richtige Richtung.
Mhm. Okay, also sozusagen mehr Souveränität über KI von staatlicher Ebene, wenn ich dich richtig verstehe.
Genau, staatlicher. Natürlich ist eine KI nur so demokratisch wie der Staat, der sie einsetzt. Also in irgendwelchen totalitären Staaten möchte ich eher weniger, dass die dann Zugriff auf meine Daten haben und KI-Systeme. In demokratischen Staaten, wie jetzt das in Deutschland der Fall ist, da würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Und was ich auch nochmal bei dem Verantwortungsthema, glaube ich, ganz wichtig finde, ist, dass wir uns immer als Individuum auch irgendwie klar machen müssen, wann wir aus Faulheit unsere Daten zum Beispiel preisgeben. Und das machen wir sehr oft. Mhm. Wenn man da ganz ehrlich ist.
Mhm. Machen wir natürlich aber auch, wenn wir nicht KI nutzen.
Das machen wir, das stimmt, ja. Genau. Das ist keine neue Qualität, das ist nur eine andere Qualität, ja.
Ja. Ich möchte nochmal quasi den Bogen schlagen zur Kunst, weil ich finde, das ist sozusagen auch ein Thema, wo wir eigentlich vom philosophischen Diskurs profitieren können, wenn es um KI geht. Wir sehen, KI kann ja nicht nur Texte schreiben, kann nicht nur Informationen vermitteln, wie quasi klassischerweise über LLMs, sondern kann natürlich auch Kunst in textlicher Form darstellen, Gedichte schreiben, Bücher schreiben, potenziell. Also zumindest die Form der Artefakte, die wir als Kunst eigentlich allgemein verstehen, kann aber natürlich auch mittlerweile eben sehr gut Bilder generieren. Und sogar Videos und auch Musik. Also sozusagen eigentlich die typischen Formen oder Artefakte, Gegenstände, die wir als Kunst bezeichnen. Meine erste Frage an dich wäre, ist das aus deiner Sicht, wenn man mit KI sowas generiert, ist das eigentlich Kunst?
KI kann keine Kunst.
KI kann keine Kunst.
KI kann keine Kunst.
Okay.
Sie kann Kunst imitieren.
Okay.
Also ich beziehe mich in meiner Kunsttheorie, die habe nicht nur ich mir in meinem stillen Kämmerlein überlegt, sondern ich beziehe mich da auf Immanuel Kant und seine auch Kritik der Urteilskraft. Und ich fand das sehr zutreffend für KI, dahingehend, dass Kant sagt, also es ist natürlich eine super komplexe Theorie, aber ganz einfach gesagt, Kant sagt, Kunst braucht Freiheit. Und davon ist egal, welche Kunstform, welche Kunstepoche, welche Kunstrichtung. Also auch sowas wie Ready-Made-Kunst, also wenn ich zum Beispiel das iPad, das hier vor uns liegt, nehme und zum Kunstwerk erhebe oder erkläre, ist es ein Kunstwerk. Und das wäre sogar nach Kant ein Kunstwerk. Und es braucht diese menschliche Freiheit, um ein Kunstwerk hervorzubringen. Okay. Weil sonst ist es einfach nur ein Sonnenuntergang, ist vielleicht ästhetisch anzuschauen, macht was mit mir, ist aber kein Kunstwerk.
Sind wir dann wieder quasi bei demselben Unterscheidungsmerkmal, was wir eben auch besprochen haben? Das mangelnde Bewusstsein der KI?
Ja, da schließt sich der Kreis.
Ja, okay.
Genau, Bewusstsein und deswegen fehlt die Freiheit und deswegen kann KI auch keine Kunst, meiner Meinung nach und Kants Meinung nach.
Jetzt Folgendes. Ich benutze jetzt KI, um ein Kunstwerk zu erzeugen. Mhm. Ist das dann Kunst?
Wenn du ein Künstler bist und ein Kunstwerk erzeugen willst, dann ist es Kunst. Dann spreche ich dir das nicht ab. Du kannst dich selbst vor Midjourney oder sonst irgendwas setzen. Gibt's ja jetzt gar nicht mehr, oder?
Doch, gibt's noch.
Gibt's noch, ja. Okay.
Glaube ich zumindest.
Okay, noch. Du kannst dich vor Midjourney setzen und auch nur mit einem Prompt ein Kunstwerk erstellen wollen. Und das erstbeste Bild, was da generiert wird, nehmen und sagen, das ist ein Kunstwerk. Dann spreche ich dir das nicht ab. Das ist dein Kunstwerk. Ob das schön oder gut oder sonst irgendwas ist, andere Frage, aber es ist ein Kunstwerk. Wenn ich aber einfach nur mit Hilfe von einem KI-System irgendwas generieren lasse und nicht die Intention, nicht die Absicht habe, ein Kunstwerk zu erstellen, ist es kein Kunstwerk.
Okay. Das heißt, ist dann aber der Unterschied der, dass sozusagen, dass es im Wesentlichen einfach nur davon abhängt, was ich eigentlich damit mache und damit machen möchte?
Genau. Okay. Es ist eine sehr subjektivistische Form. Also das lässt sich dann nicht empirisch überprüfen, weil ich kann und du und wir alle können nicht mehr unterscheiden, ob etwas KI generiert ist oder nicht. Oder zumindest sehr schwer und in ein paar Jahren niemals mehr. Das heißt also, meiner Ansicht nach ist das auch eine falsche Herangehensweise, dass man das nur versucht, empirisch an irgendwelchen Sachen und Merkmalen festzulegen. Sondern ich glaube, Kunst ist einer der wenigen Bereiche, die so subjektiv konstituiert sind, dass man das gar nicht anders wirklich sinnvoll fassen kann, theoretisch. Mhm. Und da schließe ich KI als Künstlerin aus. Aber KI als Medium zum Kunstschaffen ist natürlich großartig. Da gibt es auch in Deutschland großartige KünstlerInnen, die mithilfe von KI Kunst schaffen.
Ja. Vor kurzem das Zitat gehört, it's not AI's love if somebody loves it. Mhm. das betrachtet das Ganze ja eher aus der Rezeptionsperspektive. Mhm. Also wie blickst du darauf? Also falls eine KI irgendwas zufällig erzeugt, mir, für mich das aber als künstlerisch hochwertig erscheint, mhm. ist das dann Kunst?
Das spreche ich dir ab.
Okay.
Ich sage, nein, das ist keine Kunst, weil es kann ja auch mal vielleicht ein Beispiel. Wenn ich eine Leinwand vor ein Fenster lege und da so einen Farbtopf draufstelle und dann geht das Fenster durch einen Luftzug auf und schmeißt den Farbtopf um und mhm. da ist irgendwie ein Stückchen Farbe auf der Leinwand. So, würdest du sagen, das ist ein Kunstwerk?
Vielleicht.
Okay, wovon ja. hängt es dann ab?
Weil ich das schön finde.
Okay, also du würdest sagen, das könnte ein Kunstwerk sein, wenn jemand dann davor steht und sagt...
Das ist ein wunderschöner blauer Fleck.
Wunderschöner blauer Fleck. Gut, wenn du es so sagst, dann hört sich es besser an. Aber ich glaube, es greift irgendwie nicht die Theorie Kunstwerk, weil dann könnte ja alles Kunstwerk sein. Mhm. Dann ist es ja gar kein Unterscheidungskriterium mehr, ja. sondern dann haben wir im besten oder schlimmsten Fall so viele Kunstbegriffe wie Menschen auf der Welt.
Das zumindest potenziell Kunstwerke.
Kunstwerke, mhm. genau.
Ja. Ja. Mhm. Würdest du dann sagen, dass... wenn jemand auf TikTok mit Früchten eine Dating-Show baut und sagt, das ist Kunst, dass das dann Kunst ist und das ist komplett KI generiert und das sind so lustige Früchte und die spielen auf einmal Love Island nach. Ist das denn Kunst?
Ich habe es leider auch schon gesehen, deswegen muss ich sehr lachen bei der Beschreibung. Wenn jemand das behaupten würde, dann müssen Kant und ich sagen, das ist ein Kunstwerk.
Okay.
Zumal auch der menschliche Anteil, das muss man sich auch mal bewusst sein, größer ist, als es manchmal wirkt.
Ja.
Da braucht es, also man muss schon noch relativ viel prompten, man muss noch relativ viel irgendwie auch Konzept dahinter haben und machen, bis auf einmal diese KI-Früchtchen irgendwie da aus irgendwann aus der Büchse da wirklich in meinen Feed reingespült werden.
Ja. Okay. Also ich nehme mit, solange jemand behauptet, das ist Kunst, müssen wir wohl oder übel damit leben, dass selbst Früchte, die sich auf einer Insel verlieben, als Kunst angenommen werden.
Ja, also ich muss mich gerade sehr zusammenreißen, dazu zu stimmen, aber ja, ich muss dazu stimmen.
Okay. Ist es dann auch Kunst, wenn jemand sagt, ich erzeuge Hunderttausende von Bildern und lade die gleichzeitig oder Videos und lade die gleichzeitig auf TikTok hoch und sage, das ist Kunst. Also ich glaube, die eigentliche Frage ist dann die, was hilft uns denn das sozusagen, wenn wir jetzt quasi alles, was KI generiert ist, was, glaube ich, offensichtlich ein Riesenproblem gerade darstellt, dass sozusagen die Räume, in denen wir Kunst im weitesten Sinne, also Videos, was auch immer, Bilder etc. konsumieren, geflutet werden von KI-generierten Inhalten. Wie können wir das besser greifen, was da eigentlich passiert? Was gibt uns sozusagen die Philosophie noch mit, um das einzuordnen und vielleicht auch einen besseren Umgang damit zu finden?
Also erstmal die Möglichkeit, dass wir alle mit Hilfe von KI irgendwelche KI-Früchtchenfilme drehen können, ist ja erstmal gut. Früher war zum Beispiel Kunstschaffen super elitär. Das konnte man nur machen, wenn man das nötige Kleingeld hatte, wenn man auch den Habitus und das jeweilige Umfeld, also irgendwie vom Elternhaus oder so mitbekommen hat. Das war ein sehr kleiner Bereich von Menschen, die Kunst schaffen konnten. Und das ist jetzt unter anderem durch KI, natürlich auch durch viele andere digitale Tools, auf einmal sehr vielen Menschen möglich. Und das ist gut, das ist eine Demokratisierung der Kunst, das kann man erstmal so einen Punkt runtersetzen. Aber was damit einhergeht mit dieser Demokratisierung, ist das, was du gerade angesprochen hast, dass wir einfach überflutet werden. Dass auf einmal so viele Werke, und das lässt sich zum Beispiel auch in der Wissenschaft, was jetzt keine große Kunst ist, aber da sieht man auch, dass seit der Einführung von ChatGPT auf einmal die Paper-Einreichungen hochgeschossen sind.
Ja.
Weil man natürlich viel leichter Sachen machen kann. Und das ist dann wiederum die Gefahr, dass wir so überflutet werden in allen Kunstformen und in allen Bereichen, dass wir irgendwie nicht mehr die Spreu vom Weizen, wie auch immer die dann definiert wird, auseinanderhalten können. Und dass wir auch, und das ist dann auch wieder eine Rezipientenperspektive, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir uns zum Beispiel auch, da gibt es ja auch empirische Studien, dass unser Geschmack davon abhängt, was wir oft sehen. Und wenn ich dann sehr oft zum Beispiel auch irgendwelche perfektionierten Bilder von zum Beispiel Body Images oder sowas sehe, dass das beeinflusst, wie ich meinen Körper sehe und wie ich auch andere menschliche Körper sehe. Mhm. Und das ist zum Beispiel völlig egal, ob das KI generiert ist und ich weiß, dass das KI generiert ist, es beeinflusst mich.
Mhm. Okay, also die Philosophie kann sie aber auch nicht aus der Patsche helfen, richtig, oder?
Naja, ein Stück weit schon. Also ich glaube schon, dass, was jetzt vielleicht nicht so erstmal so offenkundig wirkt, aber dass wir versuchen zu definieren, was ist was, ist der erste Schritt.
Das ist der erste Schritt.
Das ist wirklich der erste Schritt. Und uns dann im zweiten Schritt überlegen, darauf basierend, und was machen wir jetzt damit? Und da muss man sich nicht überlegen, was ist technisch möglich, sondern was wollen wir als Gesellschaft?
Mhm. Was würdest du denn wollen?
Ich will, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Zugang zu den jeweiligen KI-Tools haben, die sie brauchen. Mhm. Das klingt wie so eine Politikerin, fällt mir gerade auf. Aber nicht einfach nur unter dem Aspekt, dass wir gläserne KonsumentInnen werden. Dass wir die ganze Zeit auf Plattformen nur irgendwie darauf gehalten werden, hinsichtlich, dass wir Sachen kaufen, dass wir Sachen konsumieren, dass wir möglichst lange irgendwo sind, sondern dass diese Autonomie auch im Digitalen weiterhin umgesetzt werden kann. Mhm.
Ja. Sowohl für die Erzeugung wie als auch dann für das Konsumieren der Inhalte? Oder meinst du, es braucht noch auch neue Formen, neue Interfaces, neue Arten, wie KI funktioniert?
Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich eine neue KI brauchen, sondern wir brauchen nur einen anderen Umgang damit. Okay. Mhm.
Ja. Was glaubst du denn, würde denn passieren, wenn wir die KI gar nicht regulieren und einfach alles so weiterlaufen, wie es ist?
Also aktuell sehen wir schon, und ich glaube, diese Tendenz wird sich dann noch verschärfen, dass wir, und da sind wir jetzt wieder bei der Philosophie, die uns da mal weiterhilft und eben nicht nur die Grenzen aufzeigt, sind wir bei Hannah Arendts Konzept der Herrschaft des Niemanden.
Okay.
Sie hat es in Bezug auf totalitäre Staatsformen vor allem angewendet. Also da geht es eigentlich so drum, dass totalitäre Staaten irgendwann so einen Verwaltungsbürokratieapparat erschaffen haben, dass man gar nicht mehr einzelne Personen in Verantwortung ziehen kann, sondern die ganze Zeit von irgendwelchen Regeln umgeben ist, die Herrschaft auf mich ausüben und Macht ausüben, ohne dass ich sagen kann, die Person macht das oder die Person ist schuld.
Ja.
Und das sehe ich eins zu eins bei KI-Systemen. Nämlich dadurch, dass sie, und deswegen sprechen wir auch von soziotechnischen Systemen, dass KI-Systeme ja auch wieder beeinflussen, wie wir denken, wie wir durch die Welt gehen, was wir wahrnehmen und wie wir uns verhalten. Also das fängt ja auch schon bei dem Doomscrollen auf Instagram an beispielsweise, dass das so konzipiert ist, dass man eben gar nicht mehr die Möglichkeit hat oder sich sehr stark irgendwie dagegen wehren muss, dass man nicht immer weiter scrollt bis in die Unendlichkeit. Und das ist eben diese Herrschaft des Niemanden, dass wir dann System haben oder Systeme, natürlich sehr viel unterschiedliche, die uns beeinflussen, aber wir nicht sagen können, nur Zuckerberg ist schuld.
Ja, ich finde es sehr spannend, wenn wir das nämlich zurückbinden zu dem, was wir eigentlich ganz am Anfang besprochen haben, dass die KI keine Intentionalität hat, keinen Willen und dadurch ja eigentlich auch von all dem entbunden ist, was für Menschen gilt, die eben diesen Willen besitzen, nämlich auch sozusagen rechtsmündig zu sein, dass wir natürlich dann auch die Frage stellen können, wer trägt die Verantwortung für diese Systeme?
Genau. Deswegen ist im Zusammenhang mit KI auch von der Verantwortungsdiffusion die Rede, dass man nicht mehr klare AkteurInnen ausmachen kann, die Verantwortung dafür tragen, dass ich jetzt nachher da sitze in der Bahn und doomscrolle, sondern dass da halt sehr viel verschiedene Personengruppen, verschiedene Systeme dazu geführt haben, dass ich irgendwann in der Bahn sitze und doomscrolle. Und deswegen ist dieses, glaube ich, diese Herrschaft des Niemanden so ein tüchtiges Bild, was uns da so weiterhilft, weil wir sehen, da ist niemand, das ist eben keine allgemeine KI, die will, dass ich das mache, sondern das System wurde so gebaut, aber es ist alles eigentlich eine Passivstruktur, dass es so entsteht. Mhm. Und ist die Gefahr.
Glaubst du, das ist etwas, was der KI inhärent ist, oder ist das etwas, was man auch aus dem System wieder hinausbekommen kann?
Also KI-Systeme können immer diese Formen der Macht ausüben, einfach dadurch, dass wir mit ihnen interagieren und sie halt eine gewisse Stellung haben für uns im Alltag. Aber wie das dann ausgestaltet ist, ist ja nochmal die andere Frage. Mhm. Also es gibt ja, also man könnte ja auch eine App wie Instagram anders bauen, dass ich da eben sowohl physische als auch psychologische Marker drin habe, dass ich halt nicht da eben für immer drauf verweilen will, sondern dass ich irgendwie nach 2 Minuten einfach keine Lust mehr habe. Es ist möglich, auch wenn das schwer vorstellbar ist.
Ich habe zum Abschluss, Dorothee, habe ich noch eine Frage an dich. Vielleicht ein kleines Gedankenexperiment. Du bist ein bisschen jetzt stellvertretend für alle PhilosophInnen
aber
hier.
No pressure.
Wenn du, du hast eben angesprochen, wir brauchen mehr Regulierung. Wenn du morgen nach Brüssel reisen würdest und neue Vorschläge für die Regulierung von KI vortragen könntest. Und du könntest einen Philosophen aus der gesamten Geschichte der Philosophie mitnehmen, den du dort neben dich setzt. Wer wäre das und warum?
Mhm. Oh, ich liebe Gedankenexperimente, sehr gute Frage. Es ist leider null innovativ und sehr erwartbar, aber ich würde Immanuel Kant mitnehmen, weil mich einfach seine Theorie am meisten überzeugt. Und gerade der Gedanke der Urteilskraft ist, glaube ich, genau das, was wir ein bisschen verloren haben. Wir reden über so viele Sachen in Bezug auf KI, aber nicht mehr darüber, wie unsere menschliche Urteilskraft geschärft werden kann und wie wir dadurch Autonomie erlangen können, sondern wir reden die ganze Zeit über irgendwelche anderen Themen, die vielleicht das bisschen tangieren, aber irgendwie nicht ganz greifen. Von daher würde ich gerne mit Kant nach Brüssel. Mit wem würdest du?
Noch eine Anschlussfrage. Ja. Wenn du Kant mit nach Brüssel ins Parlament nehmen würdest, was würde er deiner Meinung nach sagen?
Ich glaube, er wird erstmal ausflippen, auch wenn er nicht der Typ dafür war. Ich glaube, er wäre auf jeden Fall erstmal erstaunt, wie das denn alles so gekommen konnte, wenn wir den Standpunkt der Aufklärung nehmen, wo wir erstmal dachten, wir kommen aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit raus und jetzt auf einmal sind wir bei so Systemen angelangt, die uns unmündiger machen als je zuvor. Das ist wirklich dramatisch und ich glaube, weder Kant noch ich noch irgendwelche anderen PhilosophInnen sollten konkrete Maßnahmen für KI-Regulierung vorschlagen. Von daher muss ich die Frage ein bisschen zurückspielen. Aber sowas wie wirklich Aufklärung, dass wir viel mehr nicht nur irgendwie Kinder sollten irgendwie Informatik lernen und Programmieren lernen, sondern uns über die gesellschaftlichen Debatten mehr Gedanken machen und darüber aufklären, ist, glaube ich, das Wichtigste.
Dem kann ich nur zustimmen. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe eine ganze Menge mitgenommen und ich glaube, wir brauchen viel mehr PhilosophInnen, die auch in diesem Diskurs uns zeigen, welche Aspekte vielleicht auch in der Debatte ab und zu unter den Tisch geraten und nicht so beleuchtet werden. Und diese wieder auf den Tisch zu legen, haben wir, glaube ich, heute zumindest mal einen Anfang für gemacht.
Einen Anfang.
Dafür vielen Dank.
Dankeschön.